Das ist deine Interpretation der Bibel. Ich habe eine andere Sicht. Jeder hat einfach seine eigene Interpretation der biblischen Texte und kann jetzt nicht sagen, das ist die eine wahre Interpretation und alle anderen müssen sich unter die stellen. So höre ich das immer wieder von Christinnen, Christen, aber auch Skeptikern, die von außen dann an die Bibel herangehen und mit einem dann so argumentieren, dass sie sagen, ja, du sagst jetzt zwar, der Text bedeutet das, aber es gibt ja auch die und die und die und die, die sehen das ganz anders. Ist ja einfach nur deine Interpretation. Was da so mitschwingt in dieser Grundhaltung, ist das, was man in der Gesellschaft oft auch in anderer Weise verbalisiert findet. Das ist ja nur deine Wahrheit, deine Sicht der Dinge, deine Perspektive. Der andere hat seine Perspektive, der andere hat seine Wahrheit. Ist es so? Können wir wirklich so an die Bibel herangehen in so einer relativistischen Art und Weise, zu sagen, jeder hat einfach seine Interpretation und keiner kann jetzt sagen, so sollte es wirklich zu verstehen sein, was hier steht. Ich glaube nicht und ich möchte mal ein paar der Gründe nennen, weshalb ich das so sehe. Da könnte man jetzt natürlich ganz viele Punkte anführen. Ich will einfach mal durch ein paar Dinge gehen, die mir dabei wichtig geworden sind. Vielleicht helfen sie ja dem einen oder anderen weiter. Ich glaube, wie wir grundsätzlich nicht herangehen sollten an die Bibel, ist, dass wir sagen, da gibt es jetzt die liberale Sicht, dann gibt es die theologisch-konservative Sicht und ich ordne mich da irgendwo ein. Irgendwo zwischen queer-feministischer Theologie und Westboro Baptist Church, irgendwo in der Mitte, da finde ich mich jetzt oder ich ordne mich ein bisschen mehr bei den Konservativen, ein bisschen mehr bei den Liberalen ein, mit extremen Rändern, die jeweils haben und so ein bisschen moderateren Stimmen und und gemäßigten in der Mitte. Nein, so sollten wir nicht an die Bibel herangehen. Wir sollten nicht rangehen und gucken, was ist denn so das ganze Spektrum und wo habe ich jetzt so das Empfinden, da sollte ich jetzt dazugehören, sondern wir sollten uns fragen, was sagt die Bibel denn wirklich? Tatsache ist, jeder von uns kann sich bei der Fülle an Bibelauslegern gut begründet immer irgendeinen raussuchen, der genau das sagt, was man hören möchte, der aus dem eigenen Camp kommt, der aus einem anderen Camp kommt und kann sich immer drauf stützen und sagen, ja, der ist Bibelwissenschaftler, der ist Theologe, sie ist Theologin, also meine Sicht hier ist begründet. Aber so sollten wir nicht an die Bibel herangehen. Wir sollten uns fragen, was will der Text denn wirklich sagen? Und vielleicht ist es so, dass jetzt hier jemand aus dem vermeintlich liberalen Camp mit einer Perspektive auf dem Bibeltext richtig liegt und vielleicht so, dass jemand aus dem vermeintlich konservativen Camp mit seiner Sicht richtig liegt. Die Frage sollte für uns nicht sein, wer sagt etwas, sondern was sagt der Bibeltext tatsächlich. Manche Menschen sind aber einfach zu faul, selber an die Bibel heranzugehen und lassen das lieber andere machen und sagen dann, ich suche mir einfach den Bibellehrer aus, der das sagt, was sich für mich gut anfühlt, was für mich auch das Unkomplizierteste ist. Ich habe keinen Bock, als Fundi zu gelten, also suche ich mir jemanden aus, der die Bibel genauso auslegt, dass sie auch super gut in den Zeitgeist passt. Ein anderer würde sagen, hey, ich will nicht so ein Liberaler sein. 6-Tage-Schöpfung, super, hört sich bibeltreu an, übernehme ich so. Und sieht ja immerhin auch der Roger Libby so, dann wird schon stimmen. Nee, meine Frage als Bibelleser, Bibelleserin muss immer sein, was sagt der Text wirklich? Und ich kann verstehen, dass jetzt es manchmal auch eine überfordernde Sache sein kann, wenn man selbst unter den ganzen Expertenstimmen unterschiedliche Ansätze hat. Aber das sollte nicht dazu führen, dass man sich davon erschlagen fühlt, zurücklehnt und sagt, deswegen gucke ich jetzt einfach nach dem, was sich für mich am besten anfühlt. Wie wir auch nicht an die Bibel herangehen sollten, ist, dass wir sagen, dann gehen wir einfach das Naturgesetz der goldenen Mitte. Es gibt jetzt die einen, die sagen, hey, schlaf mit wem immer du willst, Hauptsache du fühlst dich gut dabei. Und die anderen, die sagen, nein, Sexualität sollte nur im Rahmen der Ehe gelebt werden. Die goldene Mitte ist, ich lebe in einer verbindlichen Beziehung mit jemandem, den ich mal vorhab zu heiraten. So sollten wir nicht an die Texte rangehen, sondern uns fragen, was wollen sie uns vermitteln? Was ist denn das, was sie tatsächlich sagen? Ich habe das auch schon gehabt, dass dann Leute sagen, ja, ich glaube jetzt nicht an die 6-Tage-Schöpfung, aber jetzt ist mit den 13,8 Milliarden Jahren auch nicht. Ja, ich ordne mich da eher so bei 500.000 Jahren, 1 Million Jahren ein. Ich dachte mir so, wie kommt man denn jetzt bitte darauf? Also entweder ich lese den Text als einen protokollarischen Tatsachenbericht oder eben nicht. Aber dann jetzt zu sagen, irgendwie zwischen 10.000 Jahre alter Erde und 14 Milliarden Jahre altes Universum, suche ich mir da irgendwo was mittig ein. das ergibt ja keinen Sinn. Wir müssen uns fragen, was sagt der Text und nicht, was ist jetzt die vermeintliche Mitte? Denn es gibt keine Mitte zwischen Jesus ist Gott und Jesus ist nicht Gott. Gut, ich könnte sagen, er ist vielleicht so eine Art Herkules-Halbgott. Okay, aber wenn wir so an die Texte rangehen, einfach um immer irgendwo die Mitte zu treffen, dann kommen wir zu einer ziemlich verschobenen Theologie. Manchmal ist es so, dass es ein Entweder-Oder ist und eine Sicht richtig ist und eine andere falsch. Und da heranzugehen und zu sagen, wir gehen jetzt immer den Weg, wo wir irgendwo uns mittig einordnen, halte ich für nicht so sinnvoll. Ich finde wichtig zu betonen, eine Meinung ist kein Argument. Häufig habe ich das in Gesprächen mit Leuten, dass sie sagen, ja, also ich habe da einfach eine andere Meinung zu. Und wenn ich nachfrage, warum siehst du das denn jetzt mit Sexualethik anders? Warum siehst du denn das jetzt mit XYZ anders? Dann ist das einfach eine Meinung. Ohne, dass diese jetzt groß unterfüttert wird von Argumenten, von konkreten Bibelstellen, die man dabei im Kopf hat. Und das ist so ein bisschen wieder der Punkt mit dem, ah ja, da gibt es jetzt die und die. Ja, ich ordne mich jetzt einfach mal hier ein. Und dann ist das jetzt halt meine Sicht auf Glaube, christlicher Glaube und Homosexualität. Oder dann ist es jetzt meine Sicht auf Dienst der Frau. Oder dann ist es jetzt meine Sicht auf die Rolle des Heiligen Geistes im Leben eines Christen hier und heute. Aber eine Meinung ist kein Argument. Bring Bibelstellen, argumentier deine Position, leite es anhand der Texte ab und sag nicht einfach nur, ich sehe es halt so und ja, super. Eine Meinung hilft uns nicht. Wir wollen ja wissen, warum hast du die Meinung? Wie bist du zu der gekommen? Wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen, dass diese Stelle hier XYZ meint? Ein weiterer größerer Punkt ist, dass ich oft auch unter Theologen gar nicht so sehr die Diskussion darum dreht, was die Texte wirklich sagen, sondern wie wir mit dem umgehen, was sie sagen. Ich finde, es ist ganz wichtig zu betonen, dass auch viele liberale Theologen absolut der Meinung sind, dass Paulus bestimmte Dinge so meint, wie er sie sagt. Aber dass eben das nur die Meinung von ihm ist und nicht göttlich inspiriertes Wort. Also oft ist das eigentlich die Frage. Welche Autorität messen wir diesen Texten bei? Glauben wir, dass Jesus Apostel eingesetzt hat, die in seinem Namen autoritativ unterwegs waren und dass darum alles, was die Apostel lehren, auch für uns als Christinnen, als Christen bindend und verbindlich einfach ist? Oder sagen wir, ja, das ist halt ein Kind seiner Zeit, Petrus, Johannes, Paulus, sie haben das halt so und so gesehen, müssen wir ja nicht so sehen. Das ist, finde ich, wichtig, weil viele Christen, die auch mit einem ja, evangelikalen Ansatz an die Bibel herangehen und das ist wichtig zu betonen, weil viele Christen, die mit dem Ansatz an die Bibel herangehen, dass sie autoritativ ist und dann auf eine Interpretation von jemandem stoßen, der Dinge eben völlig anders ableitet, dann ziemlich irritiert sind und sagen, hey, aber wie kann das denn sein? Ist denn die Bibel da nicht klar? Naja, Nein, die Bibel ist an vielen Stellen klar, aber für viele Theologen ist eben nicht klar, dass deswegen das auch für uns heute verbindlich und autoritativ ist. Und sehr oft geht es eher darum. Nicht darum, was will der biblische Autor sagen, sondern was können wir für uns heute daraus anwenden, ungeachtet dessen, was er da sagen will.
Sorry für die kurze Unterbrechung, aber wir haben eine ganz kurze Anfrage an dich.
Unsere ganze Arbeit ist spendenbasiert. Und wenn du dazu beitragen willst, dass Videos wie dieses weiter produziert werden können, dann findest du in der Beschreibungsbox einen Link. Also oft unterscheidet sich darum nicht die Interpretation, sondern die Implikation. Und deswegen kann ich auch Werke lesen von Leuten, die mit mir theologisch überhaupt nicht zusammen im selben Camp wären und kann das trotzdem mit viel Gewinn lesen, weil ich sage, bis zu einem gewissen Punkt in der Exegese, in der Auslegung des Textes kann ich ja mitgehen und d'accord gehen, aber dann in der Übertragung auf uns heute würde ich sagen, nee, da gehst du mir zu weit, wenn du sagst, das ist halt einfach nur das Denken damals oder der Autor, der das damals so gesehen hat und so weiter. Genau, das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann würde ich sagen, hey, bei allen unterschiedlichen Sichtweisen, die man zur Bibel haben kann und zu ja, dem Abendmahl und zu dem Verständnis des Heiligen Geistes im Hier und Heute und zu XYZ, die großen Linien sind klar. Ja, und die großen Linien sind klar. Es ist vielleicht nicht so hundertprozentig klar, wie manche das präsentieren und gerne hätten, wie es jetzt genau mit dem tausendjährigen Reich aussieht und wie es jetzt genau ablaufen wird, bevor Jesus wiederkommt. Und wie denn jetzt genau das zu verstehen ist in Genesis 6 mit den Gottessöhnen, die zur Erde runtergekommen sind, so den Menschentöchtern und so weiter. Okay, es gibt alle möglichen Dinge, da kann man unterschiedlicher Ansicht tatsächlich sein, aber die große Linie, die große heilsgeschichtliche Linie auch, die man durch die Bibel sich ziehen sieht, die ist meiner Ansicht nach völlig klar. Ich würde sie mal so überschreiben: Schöpfung, Sündenfall, Israel, Jesus, Kirche, neuer Himmel, neue Erde. Das sind so die 6 großen Kapitel, die viele Ausleger in der Bibel erkennen. Und natürlich gibt es auch da wieder Leute, die sagen, nee, da zieht sich kein roter heilsgeschichtlicher Faden durch die Bibel. Aber ich würde sagen, doch, und den gibt es unabhängig davon, wie man jetzt im Einzelnen manche Detailfragen versteht. Und manchmal ist es so, dass Leute den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkennen, weil sie sich so sehr in Detailfragen verlieren, dass sie gar nicht mehr herangehen an das, was die Bibel eigentlich in ihrer Hauptbotschaft vermitteln will. Gott lieben, Menschen lieben und natürlich noch ein paar andere wichtige Eckpfeiler, die die Kernlehre ausmachen, die aber, glaube ich, jeder Mensch, egal wie gebildet oder ungebildet er ist, in der großen Stoßrichtung der Bibel drin erkennen kann. Jetzt würden manche vielleicht auch da wieder der heilsgeschichtlichen Auslegung und Unterteilung nicht zustimmen, von mir aus. Aber ich glaube, die allermeisten Theologen würden sich darin ziemlich einig sein, dass die große Stoßrichtung der Bibel, wie auch immer man die jetzt versteht, doch relativ klar herauszulesen ist. Und die großen Punkte, die großen Fäden, die Hauptmessage doch unabhängig davon, ob ich jetzt Theologie studiert habe, im Griechischen und Hebräischen bewandert bin und zu allen Fragen schon mal Fachliteratur mir herangezogen habe, die lässt sich auch so herausziehen, diese Linie. Ja, dann finde ich wichtig, wir starten heute als Bibelleser nicht bei Null. Was man bei uns Protestanten häufig zu Recht kritisiert, bei uns evangelikalen Christen, ist, dass wir aus sola scriptura solus scriptura machen. Statt allein die Schrift, einzig die Schrift. Ja, allein die Schrift, allein die Texte der Bibel sind autoritativer Maßstab für einen Christen. Wir würden da anders als jetzt römisch-katholische Christen, als orthodoxe Christen eben nicht sagen, dass die kirchliche Tradition jetzt in besonderem Maß für uns oder vielleicht sogar in autoritativem Maß für uns der Maßstab ist, wie die Bibel zu verstehen ist. Aber trotzdem ist auch die eigentliche historisch-protestantische Perspektive, dass natürlich auch die kirchliche Tradition, wie sie über Jahrhunderte und Jahrtausende gewachsen ist und wie Texte traditionellerweise verstanden und rezipiert wurden, für uns eine ganz wichtige Orientierungshilfe ist, an die Texte heranzugehen. Wenn jemand kommt und er liest jetzt im 21. Jahrhundert etwas in dem Bibeltext, was noch nie vorher jemand darin gesehen hat, dann hätte ich da schon meine Fragen. Also wenn jetzt gewisse progressive Theologen sich hinstellen und sagen, ja, also Genesis 1, männlich, weiblich, das sind einfach Pole und in der Mitte gibt es ja dann auch alles mögliche andere, denn zwischen Wasser und Land gibt es ja auch noch das Moor und zwischen Tag und Nacht gibt es ja auch noch die Dämmerung, dann empfinde ich das als Eisegese. Ich lese etwas in den Text rein, was da ganz offensichtlich der Autor nicht gemeint hat, als ob jetzt der Genesis 1 Autor das sagen wollte. Das finde ich witzig, dass die Leute, die theologisch Konservativen häufig dafür kritisieren, dass sie nicht bibelwissenschaftlich, akademisch akkurat an die Texte herangehen, aber dann solche wilden, exotischen Auslegungen zum Teil haben, wo sie ihre Meinung in den Text reinlesen, meiner Meinung nach, ganz klar, bei diesem Beispiel hier. Aber dann ist das schon interessant, dass noch nie vorher das jemand so in der Bibel drin erkannt hat. Das wäre ja auch ein typisches Sektenmerkmal eigentlich. Wenn jetzt eine Gruppe im 19. Jahrhundert kommt und behauptet, da gab es einen großen Abfall nach dem Tod der Apostel und die ganzen wahren Lehren, die damals alle angeblich geglaubt haben, die sind jetzt erst im 19. Jahrhundert dann wieder von unserem oberen Apostel ausgegraben worden, dann habe ich da schon meine Fragezeichen. Also das passt eigentlich nicht mit dem zusammen, was Jesus auch verheißen hat in Matthäus 16, 18. Wenn er sagt zu Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Also dass die Kirche jetzt quasi in wichtigen, entscheidenden Punkten von der Kernlehre von Jesus abweicht und dann erst 1800 Jahre später kommt jemand und erklärt uns, was die Bibel eigentlich wirklich lehrt, kann eigentlich gar nicht sein. Und das würde ich jetzt auch bei ein bisschen weniger zentralen Fragen ähnlich sehen. Natürlich kann es sein, dass jetzt durch archäologische Ausgrabungen im 18., 19. Jahrhundert, wir jetzt durch die ganzen Umwelttexte aus dem Alten Testament, wir plötzlich Verse mit ganz anderen Augen betrachten können, die ein Ausleger so im 15., 14., 13., 12., 8. Jahrhundert gar nicht haben konnte. Weil vieles an dem Wissen, was wir über die Umwelt des Alten und Neuen Testaments heute haben, zwischenzeitlich verschüttet und verloren gegangen ist. Ja, deswegen ist es an sich auch durchaus möglich, dass wir heute Interpretationen haben an die Texte, die über lange Zeit so nicht getätigt wurden. Aber wenn sich unser Verständnis diametral dem entgegenstellt, wie Christen über die Jahrhunderte, Jahrtausende an die Texte herangegangen sind, dann habe ich da schon meine großen Fragezeichen. Und deswegen ist es wichtig zu betonen, wir starten als Bibelleserinnen und Bibelleser heute nicht bei Null. Es gibt eine kirchengeschichtliche Tradition. Das Christentum hat nicht begonnen vor 100 Jahren mit der jeweiligen Bewegung, in der wir vielleicht drin sind. Auch nicht vor 500 Jahren mit dem Protestantismus, sondern vor 2000 Jahren. Und die kirchliche Lehre in ihren Kernpunkten, die, sagt Jesus selbst, kann nicht verloren gehen, weil seine Kirche nicht überwältigt, überwunden werden kann. Darum, genau, würde ich sagen, an der Stelle ergeben viele Sektenverständnisse von der Bibel überhaupt keinen Sinn, aber eben auch manche progressiv-liberalen Neudeutungen ebenso wenig. Und dann finde ich auch wichtig noch zu sagen, wir müssen nicht allwissend sein, um die Bibel an bestimmten Punkten klar auslegen zu können. Paulus, er spricht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13 davon, dass alle Erkenntnis Stückwerk ist. Er sagt, es gibt Dinge, die hat er selbst noch nicht verstanden. Und er spricht in diesem Zusammenhang über geistliche Erkenntnisse. Erst dann, wenn das Vollkommene da ist, die vollkommene Gegenwart Gottes, dann wird auch diese Stückerkenntnis zu einem Ende kommen und dann werden wir vollkommen erkennen, so wie wir vollkommen erkannt sind. Bis dahin sind wir in gewisser Weise bei manchen geistlichen Fragen, Glaubensfragen, Auslegungsfragen in einem Nebel. Was nicht heißt, dass wir deswegen gar nichts mehr sagen können und gar nichts mehr wissen können. Im selben Korintherbrief spricht Paulus ganz klar von Dingen, die man wissen kann. Er spricht über den gekreuzigten Jesus, der wieder auferstanden ist von den Toten, der Auferstehungshoffnung, die wir haben, dem Glaubensfundament, auf das wir unser Leben stellen dürfen. Und zwar mit einer gewissen inneren Sicherheit und Überzeugung stellen dürfen. Mit einer Gewissheit stellen dürfen. Und trotzdem sagt er, es gibt Dinge, die habe ich noch nicht vollkommen verstanden und erkannt. Petrus im 2. Petrusbrief Kapitel 3 sagt das über die Briefe des Paulus, dass einige Dinge in ihnen schwer zu verstehen sind und dass das auch manche dazu nutzen, das dann bewusst zu verdrehen, wo es doppeldeutig ist. Ja. Aber interessant ist eben in diesem Zusammenhang, dass er sagt, dass diese Texte des Neuen Testaments eben von manchen falsch gedeutet werden können, weil sie an mancher Stelle nicht so leicht zu verstehen sind. Das bedeutet, ja, auch Petrus räumt ein, hey, es gibt Dinge, die sind vielleicht an mancher Stelle nicht so leicht zu verstehen, was mir erstmal eine gewisse innere Entspanntheit gibt, wenn selbst Petrus sagt, manche Dinge in den Briefen von Paulus verstehe ich nicht so leicht, dass ich sage, hey, wenn ich manche Texte des Neuen Testaments nicht so leicht einordnen kann, dann ist das in Ordnung, wenn es selbst Petrus so ging. Und gleichzeitig aber zeigt es uns, dass wir ja trotz aller Unklarheiten, trotz aller Dinge, die man vielleicht nicht so leicht versteht, die großen Linien trotzdem klar sehen. Petrus ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, wir können gar nichts wissen. es gab Dinge, da hat er auch gesagt, die können wir wissen. Und es gibt gewisse klare Grundlinien und gewisse klare Grundlehren und die sind in der Bibel klar und deutlich erkennbar und wahrnehmbar. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du jetzt gerade stehst, während du das gerade hörst und siehst. Vielleicht bist du ganz neu am Bibellesen und fühlst dich in diesem riesen Dschungel an verschiedenen Interpretationen völlig überfordert. Dann will ich, dass dieses Video dir eine gewisse Klarheit und Sicherheit und Ruhe gibt und auch dir hilft, wieder den Wald vor lauter Bäumen vielleicht zu sehen, indem du siehst, manche dieser Auslegungs- und Detailfragen sind gar nicht so zentral, wie sie stellenweise präsentiert werden oder wie sie einem vorkommen können. Und auch viele der Unterschiede sind bei weitem nicht so bedeutend, wie es häufig rüberkommen kann oder präsentiert wird. Gleichzeitig, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ja, also so viele Interpretationen, so viele verschiedene Sichtweisen, ich suche jetzt einfach die aus, die sich für mich gut anfühlt. Und es kann ja dann vielleicht sogar sein, dass das für dich heißt, theologisch konservativ, bibeltreu. Aber wenn du diese Position auch nicht besonders gut reflektiert hast, sondern einfach nur von irgendeinem Bibellehrer übernommen hast, ist es dann wirklich deine Sicht oder gibst du nur das wieder, was jemand anders sagt? Bist du dann einfach nur ein Wiederkäuer? Ich kann verstehen, nicht jeder von uns kann sich hauptberuflich mit der Bibel auseinandersetzen und kann jetzt sich die ganze Zeit den Luxus erlauben, tief sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was heißt jetzt XYZ. Ich hoffe aber auch, dass hier rüberkommt, das musst du auch nicht. Wir müssen nicht alle Bibelwissenschaftler sein, wir müssen nicht alle Experten sein. Die großen Linien der Bibel sind klar. Und auch da, wo gewisse Unklarheiten sind, dürfen wir entspannt sein. Alle Erkenntnis ist Stückwerk. Am Ende werden wir Dinge verstehen. Und bis dahin sollten wir nach bestem Wissen und Gewissen an die Bibel rangehen und uns fragen, was will Gott uns durch sein Wort hier sagen? Ich möchte schließen mit einem Zitat des Augustinus, in der Form zugeschrieben wird, auch wenn er das jetzt nicht genau so gesagt hat, ist es trotzdem für uns sehr wertvoll, das mal so zu hören. Und das darf unser Verständnis von der Bibel und biblischen Lehren ausmachen und unser Miteinander prägen. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. Es gibt wesentliche Glaubensüberzeugungen, in denen sollten wir eine Einheit haben. Und zu diesen wesentlichen Glaubensüberzeugungen gehört nicht das Alter der Erde, gehört nicht das genaue Verständnis vom Abendmahl, gehört nicht das genaue, richtige Verständnis vom tausendjährigen Reich. Es gibt Dinge, da wissen wir nicht genau, wie haben wir jetzt hier die Bibel auszulegen. Die sind zweifelhaft. In denen gibt es eine Freiheit. Solange das sich in einem gewissen Rahmen der Orthodoxie, der Rechtgläubigkeit bewegt. Und hier wäre jetzt wieder die Frage, ne, wann ist man drin, wann ist man draußen? Es gibt definitiv einige Kernüberzeugungen, die die christliche Tradition, die christliche Kirche über die Jahrtausende herausgestellt und betont hat, wo ich sagen würde, es gibt auch ein draußen. Die Freiheit ist nicht uferlos. Man kann jetzt nicht am Ende sagen, ja, ich glaube an einen Gott, der sich vor den Menschen verbirgt und sich nie gezeigt und mitgeteilt hat. Das passt zum Beispiel dann nicht zusammen, so ein Gottesbild mit dem Gottesbild, das uns die Bibel vermittelt, von einem Gott, der in die Welt hineinredet und wirkt und so weiter. Und natürlich, du kannst nicht sagen, ich bin Christ, aber ich glaube, dass Jesus nur ein Mensch war. Es gibt Grenzen. Aber es gibt einen sehr großen Bereich und einen sehr viel größeren Bereich, als manche oft meinen oder von ihrer eigenen kirchlichen Prägung her denken, was man als Christ noch glauben kann und sich im Rahmen der Rechtgläubigkeit, im Rahmen der Orthodoxie befinden. In allem aber soll unser Umgang von Liebe geprägt sein. Natürlich gibt es falsche Lehren, falsche Überzeugungen, die als solche klar benannt werden müssen. In allem aber ist wichtig, dass wir uns von dem Geist Jesu, von dem Geist der Liebe prägen und treiben lassen. Und es uns nicht um Rechthaberei geht und darum irgendwie uns als die einen wahren Bibelversteher zu präsentieren, sondern Jesus ins Zentrum zu setzen. Und davon ausgehend mit der Liebe, mit der er anderen begegnet ist, mit der Klarheit aber auch, mit der er anderen begegnet ist, auf andere zuzugehen und so auch damit leben zu können, wenn Menschen in den nicht zentralen Punkten zu anderen Ergebnissen kommen.